trägt unsere Alltagsmoral in Zeiten der Corona-Pandemie? Ich möchte versuchen, mit Ihnen gemeinsam eine ethische Kritik. Es besteht kein Interessenskonflikt, also ich möchte mich nach dem Vortrag selbstverständlich auch weiterhin in den Spiegel schauen können. Was erwartet Sie? Ich möchte ein paar Worte sagen zur Moral und Ethik und zur Pandemie und zur Verfassung von Moral und Ethik in dieser sehr herausfordernden Zeit. Allgemeines zu Values Clarification. Wir haben ja nicht nur Werte, sondern Werte müssen wir auch, was ihren Inhalt betrifft, was wir mit ihnen meinen, eben auf ihren Inhalt abklopfen. Ich möchte auch das Framing nicht unerwähnt lassen, der Rahmen, in dem wir über moralische Probleme diskutieren. Autonomie und Fürsorge, Solidarität einerseits mit Ihnen besprechen, die Spannung zwischen Individual- und Sozialethik beleuchten. Ein weiteres Thema ist Impfgerechtigkeit, Fairness und abschließend ein paar Points to consider, ein paar Worte zur Politisierung der Pandemie. Ich darf mich vorstellen als Vorständin der Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Klinik Otterkring. Und wir sind jene Abteilung, die seit März, also seit fast einem Jahr, für ganz Wien die an SARS-CoV-2 positiv getesteten bzw. erkrankten Schwangeren und Gebärenden betreut. Das sind mittlerweile schon fast 100 Patientinnen, von denen 14 schwanger geblieben sind, also nach ihrer positiven Testung bzw. moderaten mittleren Erkrankung ihre Schwangerschaft fortsetzen konnten. Leider Gottes waren 5 Frauen so schwer erkrankt, dass sie intensivpflichtig wurden. Eine davon konnte ihre Schwangerschaft fortsetzen, die anderen mussten einer Sektion zugeführt werden. Und eine Patientin war so schwer erkrankt, dass sie 9 Tage nach dem Kaiserschnitt und 10 Tage nach ihrer Erkrankung auf der Intensivstation verstorben ist. Der Zugang war am Anfang, die Frauen, die Kinder bekommen, sind junge Frauen. Sie sind Frauen und somit glaubte man, sie wären nicht einer Risikogruppe zuzuordnen. Wir haben aber gesehen, dass diese Fatality Rate, die Schwierigkeiten zu Schwangerschaftsproblemen zu kommen beziehungsweise die Erkrankung sehr, sehr große Probleme verursacht. Diese Fatality Rate, diese Implikationen sind 4-5-mal höher als das in der sogenannten Normalpopulation der Schwangeren, die nicht SARS-CoV-2 positiv beziehungsweise an Covid-19 erkrankt sind, ausmacht. Also ich habe einen praktisch-medizinischen Zugang, natürlich auch soziale Frauenheilkunde, Frauen verschiedenster Kulturkreise, verschiedenster Gruppen, verschiedenster Provenienz, auch Frauen verschiedenster Sozietäten, arme Frauen, besser gestellte Frauen, auch verschiedensten Bildungsgrades. Ich spreche zu Ihnen über das, was ich täglich erlebe, inklusive der schon geschilderten Intensivstation, und das ist das, was mich praktisch umtreibt. Ich habe andererseits einen philosophischen Zugang und versuche diesbezüglich auch ein Metaebenendenken einzubringen. Also für die Freaks unter Ihnen, ein von mir 2010 verfasstes Buch, The Philosophy and Practice of Medicine and Bioethics, A Naturalistic Humanistic Approach, im Springer Verlag New York erschienen. Ich sage es Ihnen gleich, es hat 500 Seiten. Covid, Ethik und Verhältnismäßigkeit. Also was erlebe ich medizinisch, was ist mir da in dieser Hinsicht wichtig? Natürlich die Prävention, die Schutzmaßnahmen. Wenn die Frauen, die Schwangeren erkrankt sind, natürlich die Therapie, die Nebenwirkungen der Therapie. Ich darf Ihnen dazu auch sagen oder muss Ihnen sagen, dass ungefähr die Frühgeburtsrate bei auch moderat an Covid-19 erkrankten Frauen bei ca. 40% liegt. Das ist mehr als 4-mal so hoch in der sogenannten Normalpopulation. Was interessiert mich medizinisch natürlich auch unmittelbar, das sind die Folgen. Die Folgen während der Erkrankung und natürlich auch Long-Covid. Long-Covid für die betroffenen Frauen, die Mütter und für ihre Kinder. Was interessiert mich in einer größeren Perspektive? Schon auch noch als Ärztin die sogenannten ich mag das Wort nicht, aber es gibt kein besseres, die medizinischen Kollateralschäden. Mangelnde onkologische Vorsorge. Wir haben jetzt sehr, sehr viele onkologische Operationen. Also die Frauen hatten irgendwie Angst, sich in das Spital zu begeben, sich in die Ordinationen zu begeben, weil man eben diese Angst vor Ansteckung mit dem SARS-CoV-2-Virus gefürchtet hat. Die sozialen Schäden, die wirtschaftlichen Schäden, psychische Probleme, auch soziale Dynamiken. Wer hat die Schwangere angesteckt? Wo könnte sie sich angesteckt haben? Ist das irgendwo in der Familie gewesen? Sie können sich vorstellen, dass da die Interaktionen äußerst problematisch werden. Dann die kulturelle Problematik, die Bildungsproblematik. Ich gehe auch gerne ins Theater, in die Oper oder sonst wohin. Covid betrifft vom ungeborenen Kind bis zum sterbenden Menschen uns alle. Und Covid hat ebenso viele Gesichter. Covid und Ethik hat was mit Kommunikation zu tun. Also meine eigene Perspektive habe ich dargestellt, klinisch-praktisch. Wir haben auch wissenschaftlich uns schon damit beschäftigt und im Journal of Perinatal Medicine publiziert. Sie sehen unten die Arbeit von meiner Mitarbeiterin, Doktorin Miriam Hall, zu dieser Problematik. Da hatten wir nur die Daten von Mai bis Oktober, aber ich habe Ihnen ja zu Beginn meines Vortrags schon die ganz frischen Daten gesagt. Wir haben Erfahrungen gesammelt, wir sind Lernende, wir sind aber gleichzeitig auch handeln Müssende, oft noch mit dem Wissen, das wir gar nicht in dieser Breite und Tiefe haben. Ich habe auch am Anfang geglaubt, junge, schwangere, gebärende Frauen wären nicht so zu einer Risikogruppe zu zählen, wie ich es jetzt absolut der Meinung bin, dass sie dort in diese Risikogruppe subsumiert werden müssen. Also handeln müssen, das heißt auch Entscheidungen ins Offene hinein. Das bedeutet, dass wir lernen, dass wir auch noch nicht so viel Umgang gehabt haben, vielleicht im März, April, wie jetzt in dieser Zeit. Dann medial, Social Media. Unsere schwangeren Frauen kommen mit zahlreichen Ängsten. Die Fake News. Es wurde den Schwangeren gesagt, sie müssten während der Geburtsarbeit, also wo es wirklich ums heftige Atmen, Veratmen geht, Masken tragen. Absolut Fake News. Es war extrem polarisierend und es ist, wie ich auch noch zeigen möchte, sehr politisierend debattiert worden. Sie kennen alles die Debatten um Tirol. Was hat Tirol mit Südafrika zu tun, werden Sie sich fragen. Aber auch, was die Kultur betrifft. Ich habe es interessant und spannend gefunden, dass Anna Netrebko zum Beispiel mitgeteilt hat, dass sie sich dagegen entschieden habe, in der Corona-Pandemie einfach nur zu Hause zu sitzen. Sie habe sich bewusst für das Arbeiten und das Risiko entschieden. Sie hat auch eine Corona-Infektion durchgemacht. Die Tests, die Quarantänen und die allgemeine Verunsicherung hätten ihr mehr zu schaffen gemacht als das Virus selbst. Ich bin froh, dass das für mich als bereits die Erkrankung durchgemachte jetzt vorbei ist. Ich frage schon, wie ist das aber bitte für andere? Ich muss die Wissenschaftsredaktion von unserer ZIP lobend erwähnen, insbesondere Günther Meyer, mit dem ich nicht verwandt bin, am 8.2.2021, wo er sagt, während das medizinische Personal seit Monaten auf einen Urlaub wartet, kümmern sich andere um das Golfspielen in Risikoländern und reisen dann mit einem medizinischen Handicap Huckepack ein und verbreiten gefährliche Varianten in Tiroler Tälern, während Forscherinnen, während Laborarbeiterinnen, und das ließe sich sehr weit auch noch erweitern. Perspektiven der Kommunikation. Haben wir nur parallele Kommunikation, Parallelen, die sich nirgendwo treffen, oder ist es nicht sehr viel mehr notwendig, vernetzt nachzudenken? Corona betrifft, wie ich schon eingangs gesagt habe, alle Bereiche unseres Lebens, das wissen Sie auch selbst. Ich erlebe Corona als Ärztin, ich erlebe es als heftige medizinische Herausforderung. Ich habe sicherlich auch einen Tunnelblick, was die Gefährlichkeit betrifft und die Maßnahmen betrifft. Ich möchte unsere schwangeren Frauen, ich möchte meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen können. Aber ich habe natürlich auch einen Blick auf die Kollateralschäden, die medizinischen, die ich schon erwähnt habe. Decrease in gynecological cancer diagnosis during COVID-19 pandemic, an Austrian perspective. Da haben wir auch unseren Beitrag geleistet, weil es da wirklich zu einer Abnahme der Krebsdiagnosen im gynäkologischen Bereich gekommen ist. Ich kann jetzt feststellen, dass wir sehr, sehr viele onkologische Operationen haben. Vielleicht ist das auch so ein Nachholeffekt. Also auch die anderen Perspektiven wie Public Health, Bildung, Kultur, Wirtschaft etc. sind wirklich mit zu bedenken. Meine Damen und Herren, ich glaube, es geht Ihnen nicht anders wie mir. Wir verwenden Moral und Ethik oft sehr synonym und vielleicht folgen Sie mir in ein Definitionsexperiment, wo ich mit Ihnen zwei Differenzierungen vornehmen möchte. Ich möchte Moral definieren als die Summe der Wertvorstellungen in einer Gesellschaft. Ich weiß schon, dass wir in pluralistischen Gesellschaften leben, aber folgen Sie mir trotzdem jetzt einmal der Einfachheit halber in diese Richtung. Ethik wäre Kritik von Moral. Also Moral ist das, in das wir durch unsere Erziehung, durch die Eltern, durch Vorbilder, durch Schule, auch durch die professionelle Erziehung, Bildung gekommen sind. Meist haben wir das nicht hinterfragt. Wir sind sozusagen für die moralischen Vorstellungen, nach denen wir uns in der Gesellschaft gerichtet haben, gelobt worden oder gegebenenfalls auch bestraft, wenn wir uns nach denen nicht ausgerichtet haben. Aber diese Moral, die wir meist nicht hinterfragen, diese Moral ist jetzt sehr hinterfragenswürdig, wenn wir eine solche gravierende Auseinandersetzung wie in dieser Pandemie vor uns haben. Wir müssen uns immer fragen, welche moralischen Vorstellungen gibt es in einer Gesellschaft und was passiert, wenn wir sie anwenden? Also das ist die Frage nach den Folgen. Die ethische Kritik von Moral wäre die Folgenanalyse der Anwendung moralischer Vorstellungen, die in einer Gesellschaft Gültigkeit haben. Es handelt sich da selbstverständlich um dialektische Prozesse. Niemand ist moralfrei, genauso wie wir in der Wissenschaft nie von uns als Beobachtern abstrahieren können. Moral, Wertvorstellungen in Gesellschaften und ihren Binnenbereichen, und damit wäre ich auch bei einem wichtigen Punkt, Binnenbereiche, in die wir sozialisiert worden sind. Ein so ein Binnenbereich ist unsere Medizin, ist die Frauenheilkunde, ist die Geburtshilfe, ist die Intensivstation. Und Moral ist das uns allen nur allzu Vertraute, das wir gewohnt sind, für das wir auch sehr häufig betriebsblind geworden sind. Ethik ist Kritik von Moral, wie ich schon sagte, im Hinblick auf die Folgen. Ethik ist Kulturkritik, Wissenschafts- und Praxiskritik. Ethik ist kontextbezogen und diskursiv, also wir sprechen miteinander. Ethik ist dynamisch, ist offen für Korrekturen. Und Ethik deckt auch Inkonsistenzen, Inkonsequenzen auf. Ethik bedeutet, und zwar nicht nur in Zeiten der Pandemie, dass wir zunächst einmal uns um die Fakten kümmern müssen. Der Faktencheck ist unsere Basis. Was wissen wir? Was wissen wir bisher? Und wir müssen zugeben, wir haben bisher auch häufig nur vorläufiges Wissen. Dann geht es in einem zweiten Schritt um die Identifikation ethischer Fragen. Was ist überhaupt eine ethische Frage? Die Beantwortung anhand der zu erwartenden und zu verantwortenden Folgen ist wesentlich. Worin besteht das Risiko? Worin besteht die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen? Welche Nebenwirkungen haben Maßnahmen? Welche Kollateralschäden, um dieses Wort wieder zu gebrauchen, haben Maßnahmen? Ist Individualethik und Sozialethik in Balance? Bedeutet das, kann ich meine Freiheit auf Gedeih und Verderb leben und sagen, ich gehe ohne Maske demonstrieren? Das Risiko und der Nutzen in Verhältnismäßigkeit müssen untersucht werden. Auch die Nachhaltigkeit von Maßnahmen ist wesentlich zu bestimmen. Und Value Scarification meint jene Methode, welche Werte inhaltlich gemeint sind und welche prioritär verwirklicht werden sollen. Sie verstehen, dass der Faktencheck für mich aus der Frauenheilkunde und Geburtshilfe kommt. Covid-19 ist eine neue Erkrankung, aber mittlerweile auch eine schwere Erkrankung in der Schwangerschaft und bei der Geburt. Also Schwangere, Gebärende haben ein wirklich hohes Risiko, auch einen schweren Verlauf zu haben. Evidenz und Erfahrung sind im Laufe des Jahres, das muss man wirklich auch sehen, dem Fortschreiten der Pandemie immer wieder auch hinterhergehinkt. Es gibt ein erhöhtes maternales Risiko während Schwangerschaft und Geburt für schwere Verläufe. Die vertikale Transmission, also das Anstecken des Kindes intrauterin, das sind Einzelfälle beschrieben. Schutz vor Infektion des Neugeborenen ist möglich, wenn die Mutter den Infekt hat. Da sind bestimmte Schutzmaßnahmen erforderlich. Geburtsmodus, die Sektio ist nicht eo ipso wegen einer Covid-Infektion angezeigt. Allerdings ist die Sektiorate bei uns auch zwischen 40% und 45%. Wir sind als Perinatalzentrum sonst um die 30% oder darunter. Langzeitfolgen für Mütter und Kinder, da wird sich auch noch einiges im Forschungsbereich ergeben müssen. Also soweit zum Faktencheck. Zu den falschen bzw. irreführenden Informationen rund um Corona in den letzten Wochen beispielsweise. Was ist auf Facebook gekommen, auf YouTube, in Suchmaschinen, auf Twitter? Also Sie sehen, wie viel. Das wäre dieser helle grüne Bereich, ja häufig Fehlinformationen, und der grüne Bereich, ja manchmal. Aber Fehlinformationen betreffen fast oder durchwegs fast die Hälfte der Informationen überhaupt. Die Impfstoffmythen wäre ein nächstes solcher Problemkreis. Mythos 1. Covid-Impfstoffe machen unfruchtbar. Dieses Spike-Protein des Virus und das Syncytin, das für die Bildung der Plazenta verantwortlich ist, wurden da in eins gesetzt und man verdächtigte sozusagen den Impfstoff, dass er die Bildung der Plazenta verhindert, was ein Humbug ist. Mythos 2, Messenger-RNA-Impfung führt zu Genveränderung. Der Impfling bekommt ja nur die Bauanleitung, bitte, nicht den Erreger. Mythos 3, Menschen sind an Impfungen gestorben. Da gab es eine norwegische Berichterstattung, wo sich dann auch herausgestellt hat, dass es zeitlich zufällige Zusammenhänge mit der Impfung gegeben hat, aber nicht die Impfung das schädigende Agens für den Tod war. Mythos 4, schnelle Zulassung macht Impfung unsicher. Prüfungen bereits während der Entwicklung waren das Thema der Stunde und nicht erst am Ende, was sonst eher der Fall ist. Also hauptsächlich ist der Instanzenweg gekürzt worden, nicht der Prüfweg. Ich darf sagen, wir haben schon von Anfang an, meine Kollegin Doktorin Miriam Hall in der Klinik Otterkrenk, eine Leitlinie für die Behandlung unserer Schwangeren und Gebärenden erstellt. Und wie Sie sehen, Umgang mit SARS-CoV-2 aus geburtshilflicher und neonatologischer Sicht im Wiener Gesundheitsverbund. Und ich darf Sie vor allem auf das in Rot gehaltene aufmerksam machen. Es ist Work in Progress und wir haben bereits die Version 10.0. Also wir arbeiten immer die neuesten Daten und unsere eigenen Erfahrungen und natürlich auch die Empfehlungen der Österreichischen Gesellschaft für Gyn- und Geburtshilfe, der Deutschen, der UK-Gesellschaft, der WHO und so weiter ein. Bitte, nach der Geburt trägt Frau Maske, wenn sie SARS-CoV-2 infiziert ist, um ihr neugeborenes Kind nicht anzustecken. Was können wir in unmittelbarer, konkreter Praxis wissen? Risiko für schwangere Gebärende als besondere Risikogruppe, ja. Intrauterine Transmission, Fragezeichen, Einzelfälle beschrieben. Fetale Komplikationen, Fehlbildungen, Fragezeichen wissen wir nicht. Frühgeburtsrate, deutlich erhöht. Wir wissen, wie wir betreuen sollen SARS-CoV-2-infizierte Schwangere. Wir haben unser peripatales Vorgehen in dieser soeben geschilderten Leitlinie dargelegt, den Geburtsmodus, die postpartale Betreuung von Müttern und Kindern, Langzeitprobleme, das wissen wir noch nicht. Und die Risiken für das betreuende Team konnten wir mit einer entsprechenden Schutzausrüstung und mit den besonderen Vorgaben auf ein Minimum reduzieren. Allgemeines jetzt zu Values Clarification, zur Auseinandersetzung mit den Werten. Wir müssen unsere individuellen wie gesellschaftlichen Werte als Open Context Terms verstehen. Also der Inhalt, was zum Beispiel Autonomie betrifft, wird erst klar, wenn wir die Autonomie in ihrem Kontext sehen. Erst in einem bestimmten Kontext bekommt der Wert seinen konkreten Inhalt. Ansonsten bleibt er abstrakt und leer. Werte und Bewertungen sind biografisch wie soziogenetisch entwickelt. Ethisch-kritische Auseinandersetzung anhand der Folgen ihrer Anwendung ist ein unbedingtes Erfordernis. Werte haben selbstverständlich Auswirkungen auf unsere Entscheidungen und unser Handeln. Sie kennen wahrscheinlich Benjamin Childress, 4 Grundwerte in der Medizin: Autonomie, Gerechtigkeit, Fürsorge und das Nichtschadensprinzip. Value Scarification und Framing, den Kontext bitte beachten. Welche Frames, welche Rahmen werden in unserem Gehirn bei Berufung auf bestimmte Werte aufgerufen? Jetzt vielleicht auf Gesundheit. So ein gutes Beispiel ist, es ist ein Unterschied, ob wir sagen, wir haben Climate Change, einen Klimawandel, oder Climate Catastrophe. Wandel, na, da wandelt sich was ein bisschen. Die Katastrophe steht vor der Tür. Da müssen wir uns die Wirbelstürme und alle Notsituationen und Katastrophen anschauen. Der Frame macht die Musik. Welche Werte werden priorisiert? Dann das Unterbewusstsein spielt eine Rolle, Verschwörungstheorien etc. Was ist denn überhaupt ein Frame? To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation and or treatment recommendation for the item described. Also wir suchen uns da besondere Dinge heraus, eben Change oder Catastrophe. Fakten, bitte, und das ist hochrelevant, sind frame-abhängig. Sie unterliegen Framing-Effekten. Gespeicherte Lebenserfahrung ist Embodied Cognition, was wir bisher sozusagen erlebt haben und haben natürlich dann große Bedeutung für die Wahrnehmung, die importiert wird. Frames erzeugen eine bestimmte Dynamik, sie emotionalisieren und wir haben sprachethisch gesprochen eine sprachliche Sorgfaltspflicht. Die ethische Aufgabe ist Reframing. Wir sollen unsere Frames analysieren. Wir sollen den Überbegriff der Kernkompetenz kennen. Wir sollen konkretisieren, was Autonomie bedeutet. Wir sollen natürlich auch ein Storytelling zulassen. Wir fragen Betroffene, wir fragen Ärzte und Ärztinnen, medizinisches Personal, aber auch Hoteliers, auch Leute, die ihren Job verloren haben, kein Geld mehr haben, Kulturschaffende, wen auch immer. Sinnlos ist es negieren. Weil wenn jemand ein Verschwörungstheoretiker ist und wir kämpfen da immer wieder gegen diese Einstellungen an, dann führt es eigentlich nur durch die Wiederholung zur Frame-Verstärkung. Und wir kommen da auf keinen grünen Zweig. Sie kennen alle diese Bilder aus Italien, Spanien. Sie kennen unseren Bundeskanzler zur Corona-Pandemie am 30.03.2020. Bald wird jeder jemanden kennen, der an Corona gestorben ist. Und jetzt kürzlich, die Impfung ist der Gamechanger in der Pandemie. Und wir kennen alle unseren Oberarzt aus Favoriten, den wir alle extrem schätzen, geimpft wird und ganz froh ist darüber. Wir kennen auch diese Bilder, Maske weg und Corona-Leugner. Wir haben eine Spannung zwischen Individual- und Sozialethik. Die Werte in dieser Gesellschaft und das Handeln in dieser Gesellschaft ist jetzt ein bisschen ausgespannt zwischen Autonomie versus Fürsorge, Solidarität. Was heißt denn Autonomie? Wo wird es verwendet? Heißt es, ich kann tun, was ich will, ohne Rücksicht auf andere? Oder geht es auch um Fürsorge, um Solidarität? Geht es um Gerechtigkeit? Bert Brecht sagt es wunderschön: Wer gebraucht wird, ist nicht frei. Wir werden alle gebraucht in dieser Pandemie und Pandemiebekämpfung. Somit ist Autonomie als selbstentschiedene Selbstbeschränkung vielleicht adäquater zu fassen. Ich möchte Ihnen ganz kurz das Maikirch-Modell vorstellen. Sachgerechte Gesundheits- und Krankheitsdefinitionen von Bircher und Wehkamp. Im Zentrum dieser Definitionen steht der Begriff des Potenzials mit 2 Komponenten. Wir alle haben ein biologisch gegebenes Potenzial und ein persönlich erworbenes. In diagnostischem und therapeutischem Handeln sind beide Potenziale zu berücksichtigen und in ein Verhältnis zu den Ansprüchen des Lebens und zur Eigenverantwortung zu setzen. Also dieses Modell richtet sich gegen ein objektivistisch-reduktionistisches Krankheitsverständnis. Gesundheit und Krankheit sind Ausdruck von Lebensprozessen, sie sind narrativ zu erfassen. Es ist die Verantwortung des Einzelnen, des Individuums, sich um sein persönlich zu erwerbendes Potenzial zu kümmern und es ist die Verantwortung des sozialen Umfelds, sich um das Individuum zu kümmern und Bedingungen zu schaffen, dass sich dieses Individuum möglichst gut entfalten kann. Die Perspektiven, auf die wir auf die Autonomie blicken, ist aus der Neuro- und Kommunikationswissenschaft, der freie Wille, also Autonomie als Illusion und so weiter, die philosophische Reflexion, der hermeneutische Zugang, wir haben psychologische Zugang, Fähigkeit, Selbstwirksamkeit, wir haben die soziologische Analyse, wo auch manchmal behauptet wird, die Autonomie wird überbewertet, die Verantwortung sehr häufig unterbelichtet. Zudem gibt es Shifts in komplexen Systemen. Es ist oft nicht mehr so klar, wer wofür verantwortlich ist. Und in der Ethik ist Autonomie ein Wert. Und da ist zu fragen, ist eine autonome Entscheidung, qua autonomer Entscheidung, als autonome Entscheidung bereits eine ethische? Wir müssen die Folgen analysieren. Das ist der springende Punkt. Autonomie, autos nomos, sich selbst das Gesetz, nach dem man leben möchte, geben können. Sie alle erinnern sich an den Ethikunterricht und an Immanuel Kant. Fähigkeit, ein Vermögen der Vernunft ist Autonomie. Wir müssen auch für die Folgen autonomer Entscheidung Verantwortung übernehmen können. Und Sie sehen schon, ich bin ein Bert Brecht-Fan. Er sagt, erst das Fressen, dann die Moral. Und darum geht es jetzt auch. Wenn man keinen Arbeitsplatz mehr hat, wie sind dann die Maßnahmen zu verstehen? Wenn ich Autonomie definieren sollte, dann möchte ich Autonomie als relationale, nicht relative, relationale Beziehungsautonomie definieren. Wir alle leben in sozialen Atomen, in der Familie, im Betrieb, in der Kirche, wo auch immer die Leute verortet sind. Social Distancing ist eine große Herausforderung. Und jetzt geht es um die Frage, um die Eigenverantwortung und um die soziale Verantwortung. Hängen wir einem neoliberalistischen System oder einem sehr sozialen System an? Welche Folgen haben beide Systeme? Was bewährt sich besser in der Pandemie? Natürlich spielt auch das Menschenbild eine große Rolle. Wir haben individuell in der relationalen Autonomie die Aufgabe, die Fähigkeit zur Autonomie mit Folgenanalyse zu entwickeln und strukturell die Möglichkeiten zu ihrer Durchsetzung bereitzustellen. Autonomie und Gesundheit, Health, Literacy, Illiteracy und Verantwortung. Das Individuum hat für seine Gesundheit durch seine Lebensweise zu sorgen. Im bewussten Einsatz des Wissens und Könnens für die Erhaltung der eigenen Gesundheit, der Kinder, der anderen Menschen, der gesamten Gesellschaft. Impfen ist so eine autonome, verantwortliche Entscheidung. Es gibt dabei individuelle, soziale, politische Verantwortung in der Pandemie für das Gesundheitswesen, aber auch für das Bildungswesen, für die Wirtschaft. Und wir haben alle, wenn wir die Fähigkeit besitzen, zur Krankheitseinsicht auch die Mitwirkungspflicht. Löwy, ein Bioethiker, hat einmal gesagt, to abandon the patient into his or her autonomy is the flip chart of paternalism. Den die Patientin in seine, ihre Autonomie hinein zu verlassen, heißt abandon, ist die Kehrseite des Paternalismus. Also Fürsorge ist ganz was Wesentliches. Und Fürsorge heißt auch gute Informationen zu geben, Health Literacy zu fördern und wirklich auch den Menschen Informationen, klare Anweisungen zu geben, strukturierte Anweisungen, die sie einsehen können. Also, relationale Autonomie, Interessen von Menschen sind nicht losgelöst von ihren sozialen Beziehungen in ihrer Umwelt. Harm Reduction für mich, meine Mitmenschen, durch unser aller Verhalten und Teilhabegerechtigkeit. Jetzt geht es ja eher in der Impfgerechtigkeit um den Zugang der sehr knappen Impfdosen. Autonomie im postfaktischen neoliberalen Zeitalter, im Zeitalter einer sehr starken anonymen Verantwortlichkeit, ist die Eigenverantwortung wieder viel stärker zu betonen. Und wenn ich höre, dass im Contact Tracing oft nicht einmal mehr die Kontakte angegeben werden, dann ist das natürlich ein sehr großes Problem. Es braucht die persönliche Verantwortlichkeit im Sinne der Health Literacy, im Sinne des Lebensstils, im Sinne sozialer Verantwortung in der Medizin, in der Politik, in der Gesellschaft und es braucht die Mitwirkung aller. Ganz kurz noch zur Impfgerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ebenfalls ein Open-Context-Term. Bedeutet das für alle das Gleiche oder für die Menschen je nach ihrer Bedürftigkeit, also die alten Menschen, die schwerere Verläufe haben, zuerst geimpft werden? Wer wird wann mit welchem Impfstoff geimpft? Es gibt die Impfdrängler, es gibt die Impfskeptiker, es gibt die Impfgegner. Wer macht die Impfstrategie? Mit welcher Legitimation? Nach welchen Kriterien? Sind rein medizinische Kriterien, Wahrscheinlichkeit von schwerem Verlauf, gegebenenfalls mit Todesfolge, sind die ausreichend? Auch das wird jetzt sehr stark debattiert. Stopp der Impfpflicht wird von anderer Seite wieder massiv eingefordert. Paragraph 17 Absatz 3 Epidemiegesetz, Anordnung einer Schutzimpfung kann nur einzelfallbezogen durchgeführt werden. Es gibt keine gesetzliche Grundlage für eine Impfpflicht in Österreich. Artikel 8 EMRK, Verfügung über den eigenen Körper. Jeder Mensch hat das Recht, über den eigenen Körper zu verfügen. Aber gibt es dann Verhältnismäßigkeiten? Kann ein Arbeitgeber zum Beispiel sagen, bitte, wenn Sie nicht geimpft sind, in einem Sozialberuf, in der Medizin, im Krankenhaus, in neuralgischen Abteilungen, dann können Sie leider nicht bei uns arbeiten. Und dann gibt es auch noch die Frage, welcher Impfstoff für wen? Die Salzburger Ärzte wollen sich nicht mit AstraZeneca impfen lassen. Da gibt es jetzt eine massive Bewegung dagegen. Und damit komme ich zu meinem letzten Kapitel, Points to Consider. Und das hat mich wirklich auch sehr betroffen gemacht. Im New England Journal of Medicine 2020 steht zu lesen, Dying in a Leadership Vacuum. Also wir sterben in einem Vakuum von Leadership. Ich gebe Ihnen nur ein paar Schlaglichter. This crisis has produced a test of leadership. Jetzt ist auch Führung wirklich eine Herausforderung. Und Führung als Vorbilder. But the one we can control is how we behave, wie wir uns verhalten, auch als Ärzte und Ärztinnen. Wenn Menschen don't wear masks largely because our leaders have stated outright that masks are political tools rather than effective infection control measures. Also Masken wurde als politisches Instrument missbraucht. Ja, bitte. Und dann, the rhetoric has politicized the development process and led to growing public distrust. Und das hat dazu geführt, dass dann auch die Experten in Misskredit gekommen sind. Undercut trust in science and in government. Turned to uninformed opinion leaders. Bitte, wer spricht mit welcher Legitimation über welche Inhalte? Und natürlich auch all diese Dimensionen, die damit verbunden waren. Our current leadership, betrifft Amerika, takes pride in the economy, disease rates that have prevented many businesses from reopening. When it comes to the response to the largest public health crisis of our time, steht da zu lesen, our current political leaders have demonstrated that they are dangerously incompetent. Was brauchen wir? Wir müssen vernetzt denken, vernetzt kommunizieren. Wir müssen alle Dimensionen mitbedenken und die politisierte Kommunikation einer Pandemie hinter uns lassen. Das ist mein letztes Slide. Albert Schweitzer sagt, der Fortschritt in der Ethik besteht in unserer Entscheidung, über die Moral in der Gesellschaft pessimistisch zu denken. Das zeigt sich besonders in der Krise, in der Verantwortung des Einzelnen der Solidargemeinschaft. Ich bin aber ein sehr positiver Mensch. Ich denke, ethisch und ethische Kritik hätte genau das Tool, sich genau mit dem auseinanderzusetzen und klare Regeln, Leitlinien anzubieten, wie wir uns alle miteinander verhalten sollen und wie wir das Beste aus diesen Herausforderungen machen können. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.